So hört sich die moderne Großstadt an. Ganz ruhig. Wasser plätschert. Diese Idylle. So sind moderne Großstädte, auch in Deutschland. Darin die Wildnis. Dabei muss man eigentlich kein Städteplaner sein, um zu sehen, dass das eigentlich nicht zusammengeht, Stadt und Wildnis. Und trotzdem gibt es weltweit einige Projekte, die genau das versuchen, das zusammenzubringen. Eben eine Großstadt auf der einen Seite und eine Wildnis als vielleicht auch Naherholungsgebiet auf der anderen Seite. Unser Tagesthema, Let's Go Wild. Ulrich Stöcker ist Leiter des Naturschutzes bei der Deutschen Umwelthilfe in einer Großstadt in Deutschland, in Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und die Leute bei der Deutschen Umwelthilfe haben eine Studie genau zu diesem Thema gemacht. Die heißt Wildnis in Städten und ich wollte von Herrn Stöcker als erstes mal wissen, die haben ja Projekte gefunden, bei denen das wirklich zusammengeht, Stadt und Wildnis, und wie sieht das da eigentlich dabei aus?
Ja, die haben wir gefunden, auch in Deutschland sogar, aber auch in anderen Ländern wie den USA beispielsweise.
Das heißt, was hat Sie da vor allen Dingen beeindruckt? Was sind das für Projekte?
Das sind Projekte unterschiedlicher Art. Mit das bekannteste Projekt ist sicherlich in Berlin. Es gab ja nach durch die politische Situation zwischen 1945 und 1989 sehr, sehr viele im Krieg zerstörte Flächen, die dann nicht bebaut wurden, sondern für eine spätere Entwicklung vorgehalten wurden. Und unter anderem Bahnflächen, und dort ist etwa auf dem Schönberger Südgelände eine Wildnis aus zweiter Hand entstanden.
Das heißt, was sehe ich da, wenn ich mich da aufhalte?
Dort sehen Sie eine Natur, die sich nach ihren eigenen Regeln entwickelt, also ohne Planung des Menschen. Inzwischen ist das auch in gewisser Weise zugänglich gemacht worden, aber jahrzehntelang war es so, dass die Natur sozusagen selbst entschieden hat, wo was wächst.
Aber das heißt, drumherum ist schon Stadt, das ist so eine kleine grüne Oase sozusagen.
Das ist eine Oase, ganz klein ist die nicht. Das sind immerhin 18 Hektar und für eine Innenstadt mit wertvollen Baugrundstücken ist das schon relativ beachtlich von der Größe her.
Aber wenn ich da durchgehe, das heißt, da gibt es irgendwie Trampelpfade, wo ich durchgehen kann, und dann sehe ich vor allen Dingen Sträucher, Büsche, die eben nicht hergemacht sind wie in einem Park, sondern einfach wuchern.
Ganz genau.
Und was für Tierarten siedeln sich da an? Hat sich das wirklich gelohnt?
Das hat sich gelohnt. Dort gibt es erstaunlich viele Arten, Tier- und Pflanzenarten, die man an anderen Stellen nicht findet. Ein anderes Beispiel in dem Zusammenhang ist eine kleinere Stadt in Westfalen, nämlich Arnsberg, wo es um was ganz anderes ging. Dort hat man ein Renaturierungsprojekt durchgeführt entlang der Ruhr, die ja nun eigentlich ein Name ist für einen Industriefluss ursprünglich einmal, aber dort hat man ein Stück Kanada in Deutschland praktisch, so zumindest der Slogan, durchgeführt, heißt unterm Strich, man hat die eigendynamische Entwicklung des Flusses und seiner Ufer an diesen Stellen entsprechend zugelassen. Das heißt, ein Flussbett dort, was sehr viel Schotter aufweist, verändert sich stetig. Totholz bleibt liegen und das bringt für Tiere und Pflanzen ein zusätzliches Lebensraumangebot, ein kleines Stück Wildnis in Deutschland und mitten im städtischen Bereich.
Wenn die Arnsberger nichts machen, dann nennen sie das Kanada.
Das nennen sie Kanada. Das hat natürlich auch den Sinn der Attraktivität, Leute, Kanutouristen etc. aufmerksam zu machen. Aber das ist, glaube ich, auch legitim.
Jetzt haben Sie eine Studie gemacht. Das heißt, Sie haben sich verschiedene Projekte auch angeguckt. Haben Sie wirklich das Gefühl, dass das funktioniert? Oder ist es nicht doch problematisch, weil doch letztendlich so Gebiete zu klein sind, Stadt wächst, diese Gebiete auch wieder verdrängt? Also ist es nicht eigentlich doch problematisch?
Ja, man wird nie eine richtige Wildnis im eigentlichen Sinne des Begriffes dort entsprechend etablieren können. Aber diese Flächen können insbesondere unter kommunikativen und pädagogischen Gesichtspunkten ganz, ganz wertvoll sein. Wenn wir mal über Deutschland hinweg gucken, gibt es unter anderem in England die Stadt Exeter, die sich selber als Wild City bezeichnet. Diese Flächen in Städten, ob es nun in Exeter oder bei den deutschen Beispielen so ist, erlauben letztlich Menschen, die mit vorwiegend städtisch geprägten urbanen Einstellungen an die Sache rangehen oder auf diese Flächen treffen, auch mit, ich sag mal, wildnisbezogenen Denkweisen zu konfrontieren. Und was letztlich oft dazu führt, dass diese Menschen emotional angetan sind, wie sich dort die Natur entwickelt. Sie haben eine ganz andere Vorstellung von Natur, was in Europa vor allem Kulturlandschaft ist, letztlich immer wieder vom Menschen geformt und entsprechend gepflegt oder bearbeitet. Und sie werden emotional sozusagen von diesen Flächen angerührt. Umfragen haben gezeigt, dass das psychologische Wohlbefinden dieser Menschen, die mit solchen Flächen in Kontakt kommen, steigt. Und über diese emotionalen Erfahrungen kommt man im Nebeneffekt sozusagen durch die Hintertür auch zu einer höheren Wertschätzung des Schutzes der biologischen Vielfalt, der Natur.
Aber ist das tatsächlich auf Deutschland übertragbar, wenn ich mir da zum Beispiel England mal angucke, wo Naturschutz eine viel größere Rolle spielt, historisch gewachsen? Es gibt den National Trust, der sich viel um Naturschutz kümmert. Es gibt die Royal Society for the Protection of Birds, wo viele Leute auch einfach gewohnt sind, mit der Natur aufzuwachsen, auch viel ländlicher geprägt. Ist das wirklich auf Deutschland übertragbar?
Das ist in gewisser Weise auf Deutschland übertragbar. In England haben wir eigentlich noch mehr Kulturlandschaft, als das in Deutschland auch der Fall ist. Wir haben beispielsweise nicht in diesem Maße Nationalparks, die ja in ihren Kernzonen noch gewisse wilde Bereiche haben. Also ist die Situation von England durchaus auf Deutschland übertragbar. Wir haben letztlich die Erfahrung gemacht, dass dieser psychologische Aspekt, dass dieser umweltkommunikative Aspekt, dass der in allen Ländern weitgehend vergleichbar ist, ob sie Deutschland nehmen oder ob sie die USA nehmen oder Finnland. All die Dinge, die wir dort untersucht haben, die wir als Beispiele herausgegriffen haben, zeigen diesen sehr, sehr positiven psychologischen Effekt über die emotionalen Erfahrungen.
Aber hat das nicht vor allen Dingen auch was damit zu tun, dass ich mein schlechtes Gewissen beruhigen kann, weil ich im Zweifelsfall in der Stadt wohne und ich weiß aber, Umweltschutz ist wichtig, also sage ich dann, ja, ich brauche die Wildnis in der Stadt auch so ein bisschen, um modern mein Gewissen zu beruhigen?
Das ist nicht völlig auszuschließen. Was jedenfalls festgestellt werden konnte, ist, dass sozusagen, ja, mir fällt nur der englische Begriff Ownership ein,
Besitzertum.
Ja, letztlich schon, dass bei solchen Menschen auftritt, dass sie sozusagen eine Art Verantwortung, oft ein Dazugehörigkeitsgefühl für solche Flächen haben und sich auch für deren Schutz entsprechend einsetzen. Und das ist natürlich etwas, was der Naturschutz generell möchte. Und was unheimlich schwer ist aufgrund der konkurrierenden Ansprüche an die entsprechenden Flächen. Und da die Stadtbevölkerung weltweit enorm anwächst, wird in den Städten auch über die Zukunft der Natur letztendlich entschieden. Deshalb halten wir diese Wirkung und diese Effekte, die ich eben beschrieben habe, für sehr wichtig.